das Eis runtergefallen. Ja. Braucht man das, Technik? Ja, ne? Kriegt man das auch wieder drauf? Manchmal sind wir draußen vor. Und manchmal ist uns auch zum Heulen zumute. Dann, wenn Träume geplatzt sind, wenn sich keine Perspektiven zeigen, wenn es irgendwie Nacht ist, selbst am helllichten Tag. Ein Kollege fragte mich einmal, kennst du das eigentlich auch, dass alles so unwirklich erscheint? Pastorengerede. Kennst du das eigentlich auch, dass alles so unwirklich erscheint? Es gibt dieses Gefühl, im falschen Film zu sitzen. Da spielt sich etwas ab, aber irgendwie bist du nicht Teil davon. Du siehst zwar alles, du siehst das Grün der Bäume, du siehst das Blau des Himmels, das Braun der Erde, du riechst den Duft des Frühlings, du hörst die Vögel und die Menschen und den Verkehr auf den Straßen. Das Leben kann dir manchmal seltsam erscheinen. Natürlich, meistens musst du sehen, dass du irgendwie über die Runden kommst und dann läuft der Alltag eben ab. Aber dann gibt es auch diese Momente, wo dir die Dinge irgendwie schräg erscheinen. Wo dir der Sinn des Ganzen vor den Augen verschwimmt. Unschuldige leiden. Die Guten trifft es besonders hart. Wir freuen uns am Frühling und sehen zu, wie die Schöpfung geschunden wird. Wir reden von Erlösung und sind doch nur zu oft ziemlich an dies und das gebunden. Manchmal hast du solche klaren Momente, wo du den Unklarheiten ins Auge siehst. Manchmal ist die große Weite und deine eigene kleine Welt wirklich seltsam. Ich lese aus Johannes 20, ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sie sieht zwei Engel sitzen in weißen Gewändern, einen zu Häupten und einen zu Füßen, dort, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und sie sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sagt zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das sagte sie und wandte sich um und sie sieht Jesus dastehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Jesus sagt zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Da sie meint, es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus sagt zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm, Rabuni. Das heißt Meister. Jesus sagt zu ihr, fass mich nicht an, denn noch bin ich nicht hinaufgegangen zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala geht und sagt zu den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und berichtet ihnen, was er ihnen gesagt hat. Maria aus Magdala ist an einem solchen Punkt ihres Lebens angekommen. Seltsam. Sie schlagen den, der Menschen heilt, beantworten Liebe mit Spott und richten den Hoffnungsträger hin. Aber das ist noch alles viel zu allgemein. Die ganze Sache geht ihr viel näher. Sie haben den geschlagen, der sie geheilt hat, haben den verspottet, der sie liebte und richteten den hin, der ihr Hoffnung gegeben hatte. Und jetzt? Jetzt läuft das Leben. Die Blumen blühen und die Sonne scheint und sie ist draußen vor und im falschen Film. In einer seltsamen Welt, die ihr das Wasser in die Augen treibt. Kennst du das? Wenn dir wegbricht, was dir Halt gegeben hat. Wenn sich das, was dir lieb und teuer geworden ist, auflöst. Wenn das Leben zwar äußerlich unverändert weiterläuft, du aber nicht mehr Schritt hältst. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Es war ja nicht so, dass sie nicht wüsste, warum sie so traurig war. Auch so etwas gibt's ja. So ein unbestimmt wehmütiges Gefühl, das du nicht wirklich verstehst und das dich trotzdem traurig sein lässt. Aber so war das nicht bei Maria. Sie hatte schon eine Ahnung davon, warum sie traurig war, und sie verband das mit einem Ort. Und an dem Ort war sie nun und stand da nun draußen vor. Das gibt es. Du ahnst schon, was dich bewegt. Du hast das schon etwas vage vor Augen, aber du traust dich nicht heran und willst dich der Sache eigentlich gar nicht stellen. Als Maria das erste Mal noch früh am Morgen gesehen hatte, dass der Stein vom Grab weggenommen war, war sie weggelaufen. Das war zu viel für sie. Das hat sie nicht ausgehalten. Sie lief zu den Jüngern und erzählte ihnen, was da passiert ist. Und sie erzählte ihnen auch, wie sie sich die Sache jetzt erklärte. Wie sollte es auch anders sein? Sie sagte den Jüngern, dass der Leichnam Jesu weggebracht worden wäre. Das stimmt ja gar nicht. Aber das wusste Maria ja nicht. Sie versuchte, das offene Grab einzuordnen. Sie versuchte, eine Erklärung zu haben. Und die Erklärung, die sie hatte, war ja auch ganz naheliegend und natürlich. Natürlich. Was sollte denn wohl sonst geschehen sein, wenn ein Grab nach der Bestattung wieder geöffnet wird? Natürlich werden sie den Leichnam umgebettet haben. Oder womöglich aus anderen Gründen weggebracht. Maria kehrt wieder um. Sie geht wieder hin zu diesem Grab. Es lässt sie nicht los. Sie geht wieder hin und ist doch draußen vor. Kann schon sehr heilsam sein, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht wegzulaufen oder wenn du weggelaufen bist, trotzdem dran zu bleiben und nicht nur draußen vor. Wenn du ahnst, warum es dir die Tränen in die Augen treibt oder es dir den Hals zuschnürt, wenn du ahnst, was es ist, was dich so umtreibt, dass du nicht mehr ganz wirklich da bist oder sich das Leben für dich so unwirklich anfühlt, dann schau doch dem Drachen in den Rachen. Genau das macht Maria. Während sie noch weinte, beugte sie sich in das Grab hinein. Sie schaut dem Drachen in den Rachen. Dem Drachen des Todes und der Endgültigkeit schaut sie in den widerwärtigen Rachen. Sie beugt sich in das Grab hinein. Das ist sehr mutig, sehr mutig. Und vielen gelingt das nicht. Sie bleiben in einer unbestimmten Weinerlichkeit stecken und manche richten sich auch in dieser Weinerlichkeit ein. Und es kann auch ganz bequem sein. Wenn sowieso alles sinnlos ist und nutzlos ist, dann brauche ich auch nichts mehr zu machen. Und dann weine ich vor mich hin. Und andere laufen um den heißen Brei herum, dass es eine Qual ist. Das ist dann nicht bequem, sondern ganz schön nervig und anstrengend. Und vor allem, es nimmt ja auch kein Ende, dieses um den heißen Brei herumlaufen. Maria weiß, warum sie weint. Und sie geht dahin, wo es weh tut. Sie geht nicht nur dahin, sondern sie beugt sich da hinein. Und wenn du das machst, dann kann Unerwartetes passieren. Maria trifft mitten im dunklen Ort Engel in weißen Gewändern. Und sie stellen eine wichtige Frage. Frau, was weinst du? Es scheint die Frage auf einem Friedhof hier erstmal ziemlich banal zu sein. Frau, was weinst du? Aber die Frage ist nicht banal. Sie öffnet nämlich die Tür dazu, zu benennen, worum es eigentlich geht, was der Kern der Verzweiflung ist. Frau, was weinst du? Manchmal kann man das gar nicht so ganz klar sagen. Oder man bleibt selbst noch an den Dingen hängen, die zwar mit dem Leid zu tun haben, aber nicht wirklich der Grund dafür sind. Aber das macht nichts. Wichtig ist, es zu versuchen, Worte zu finden. Worte zu finden für das, was dich umtreibt. Und das kann Lösungen vorbereiten. Und Maria versucht es. Sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Noch einmal. Die Engel tun hier nichts anderes als eine Frage stellen. Sie verkünden keine Auferstehung Jesu. Sie sagen nicht, dass der Gekreuzigte lebt. Sie senden nicht Maria irgendwo hin, damit sie von Ostern erzählen soll. Es ist nur diese eine Frage. Frau, was weinst du? Da im Rachen des Drachen, am Ort, vor dem wir uns fürchten, am wunden Punkt unseres Lebens, den wir scheuen, da muss es gar nicht nur dunkel sein. Vielleicht sitzen gerade da die Engel, die dir helfen, wieder zu dir selbst zu kommen. Deswegen suche diesen Ort deines Lebens, wenn du ihn nicht schon kennst. Und wenn du ihn kennst, geh hin. Lauf nicht weg. Und bleib nicht draußen vor, sondern beuge dich hinein. Vielleicht ist es dann die Zeit dafür, dass sich wirklich was dreht. Als Maria die Außenschicht ihres Kummers schon mal wenigstens ausgesprochen hat, kann sie sich auch wieder für Eindrücke öffnen, was auch immer das für ein Eindruck gewesen sein mag. Ein Knistern hinter ihr, ein Schatten, der ins Grab fiel, vielleicht war es auch ein innerer Impuls, jedenfalls, sie dreht sich um. Sie dreht sich um. Und sie begegnet einem Mann. Und dieser Mann fragt sie genau die gleiche Frage, die die Engel ihr auch gestellt haben. Frau, was weinst du? Und er geht noch ein Stück weiter, führt sie noch etwas näher an ihren Kummer heran und fragt, wen suchst du? Wen suchst du? Maria gewinnt etwas Hoffnung und fast Vertrauen in diesen Mann. Ist er wohl der Gärtner? Jedenfalls könnte er ihr vielleicht sagen, wo sie den Leichnam Jesu denn hingetan haben, wo er geblieben ist, und dann würde sie ihn schon holen. Sie ist wieder empfänglich geworden für Gedanken und sie kann wieder Vertrauen fassen. Das können Wege sein, die uns aus unserer Nacht wieder herausführen können. Jedenfalls lesen wir jetzt nichts mehr von Tränen. Maria ist sogar schon wieder fähig, Ideen zu formulieren, wie sie mit ihrem Kummer umgehen kann. Und dann sagt Jesus ihren Namen. Maria. Mehr nicht. Da wird klar, es geht Maria doch nicht wirklich um einen verschleppten Leichnam. Es geht ihr um den, der sie anspricht. Es geht ihr um den, der sie annimmt. Um den, der ihr Nähe gibt, der ihr Hoffnung schenkt, um den, bei dem sie sein darf und Leben findet. Jetzt ist sie nicht mehr draußen vor und im falschen Film. Jetzt ist sie nicht mehr in den Tränen, die alles verschwimmen lassen. Jetzt geht es auch nicht mehr um den Rachen des Drachen. Jetzt geht es auch nicht mehr um den Gärtner auf dem Friedhof. Jetzt braucht es nur noch ein Wort. Rabuni. Und egal, wie man das jetzt übersetzen will, dieses Wort sagt alles. Rabuni. Sie ist einen steinigen Weg gegangen. Der Schreck am geschundenen Grab, das sie dennoch anzog, weil es der Ort ihres Kummers war. Der Mut, sich da hineinzubeugen. Die Erfahrung, dass es da gar nicht nur dunkel ist. Die Grabeshöhle war ein Wendepunkt. Sie wendete sich und traf diesen Mann, und als er ihren Namen aussprach, wendete sie sich ein zweites Mal. Und das kann jetzt keine körperliche Wendung mehr gewesen sein. Wenn sie sich jetzt noch einmal wenden würde, würde sie sich ja von Jesus wieder abwenden. Aber nichts weniger tut sie, als das, sich von Jesus abzuwenden. Sie ist ganz bei ihm. Diese zweite Wendung ist eine innere Wendung. Eine Wendung vom Dunkel ins Licht, vom Tod ins Leben, vom Weinen ins Lächeln. Ob sie ihn in diesem Moment berühren oder vielleicht sogar umarmen will. Bevor es noch dazu kommen kann, hört sie von Jesus: Fass mich nicht an. Und hier könnte die ganze Sache natürlich kippen. Einmal wäre dann kurz die Hoffnung aufgekeimt, dass es noch einmal so werden könnte wie früher. Und dann wäre das Ganze wie eine Seifenblase wieder geplatzt und die Hoffnung wäre in Enttäuschung wieder übergegangen. Aber die Hoffnung besteht gar nicht darin, dass es so weitergehen könnte, wie es war. Dass es so werden könnte wie früher. Da stellt Jesus klar, noch bevor anderes Raum gewinnen kann. Jesus ist auf dem Weg hinauf in die himmlische Welt zu seinem Vater und zu seinem Gott. Wir können ihn nicht fassen. Tod und Auferstehung haben etwas mit ihm gemacht. Er ist nicht mehr der Wanderprediger und Hoffnungsträger. Jetzt ist er der Auferstandene, der hinaufgeht. Und auf seinem Weg zurück in die himmlische Welt leuchtet er einigen seiner Vertrauten noch einmal auf. Er stellt damit sicher, dass seine Geschichte weitergeht. Er schafft Vertrauen in eine Gemeinschaft auf höherer Ebene. Und in dieser Gemeinschaft sind seine Jünger nicht mehr nur seine Schüler und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, sondern seine Brüder, seine Schwestern. Sein Vater und Gott ist auch der Vater und Gott seiner Geschwister. Und in dieser Kraft können wir uns den Gräbern unseres Lebens, den Rachen der Drachen und dem Dunkel unserer Angst stellen. Wir dürfen Mut zur Wandlung haben. Fass mich nicht an, das ist nicht verächtlich oder abstoßend. Fass mich nicht an, das achtet Maria so, dass sie nicht an Altem festhalten muss. Sie wird zu neuen Wegen befreit und wir werden es auch. Fass mich nicht an, geh aber zu meinen Brüdern. Eigentlich kommt hier die Geschichte zu ihrem Ziel und Maria, die am Grab oder im Grab die Engel gesehen hat, wird selbst zu einem Engel. Denn Engel sind Menschen, die eine Botschaft übermitteln. Und das tut sie, Maria. Sie geht zu den Jüngern und erzählt von dem, was sie erlebt hat. Das sind Schritte der Hoffnung. Schritte in einem Raum, in dem Verzweiflung herrschte. Schritte des Lebens in einem Raum, der vom Tod geprägt war. Schritte im Licht des Ostertages. Es ist die österliche Bewegung. Und es gilt, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen.